Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Guten Tag, Herr Zimmermann.
Hallo.
Waren Sie erleichtert gestern, als durchsickerte, dass Boris Johnson und die EU den Deal abgeschlossen haben, der jetzt zwar noch bestätigt werden muss vom Unterhaus und auch vom EU-Parlament, aber dass dieser zwischen denen, die gestern getagt haben, dass dieser Deal erstmal steht?
Ja, irgendwo schon natürlich erleichtert, weil, sind wir doch ehrlich, wir können das alle nicht mehr hören und wir wollen auch, dass das jetzt irgendwann vorbeigeht. Aber die Sache selbst ist natürlich eigentlich ganz schrecklich, ne? Dass die Engländer rausgehen, dass die Briten aus der Europäischen Union aussteigen, ist einfach ein Fehler.
Ganz ein Fehler, würden Sie sagen, auch aus kultureller Sicht.
Absolut.
Was die EU betrifft, ja?
Absolut.
Gut, aber zuerst mal sind wir froh, dass es einen Deal gibt, über den jetzt abgestimmt werden kann. Was ist Ihre Prognose? Wie wird das britische Unterhaus morgen sich zu dieser Sache stellen?
Ich glaube nicht, dass es klappen wird und ich glaube, dass wir dann über eine Verlängerung nachdenken werden.
Gut, also mal sehen. Morgen, Studio 9 am Mittag, dann wird das natürlich Thema sein. Wir werden gleich erst nochmal über die Folgen von dem Attentat in Halle sprechen und insbesondere die Frage stellen, ob die AfD den Antisemitismus verharmlost. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, sind Sie und haben sich bestimmt auch beschäftigt mit den Folgen des Attentats in Halle. Wir beschäftigen uns jetzt in dieser Mittagsstunde noch einmal damit, auch deshalb, weil sich die Frage stellt, ob die AfD den Antisemitismus verharmlost. Am Sonntag in 10 Tagen ist in Thüringen Landtagswahl. Die AfD könnte da bei 20% nochmal landen. Und im Moment wird im Bundestag diskutiert über die Äußerungen des AfD-Abgeordneten Stefan Brandner, beziehungsweise das war gestern, der auch der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag ist. Und der hatte ja einen Post geteilt, der lautete so sinngemäß: Opfer in Halle seien eine Deutsche und ein Bio-Deutscher gewesen. Warum lungern dann Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum? Das haben die Vertreter der anderen Parteien natürlich sehr kritisch gesehen, haben sich an Alexander Gauland gewandt und ihn aufgefordert, sich davon zu distanzieren. Aber das hat er nicht getan, sondern gesagt:
Solange ein Mitglied der Bundesregierung sagen kann, die AfD sei der politische Arm des Rechtsterrorismus, entschuldige ich mich hier für nichts. Da müssten Sie damit anfangen.
Aber dann im Laufe des weiteren Tagesablaufs, gestern war es dann so, dass der Nachmittag kurzfristig unterbrochen wurde, also das Programm, weil Stefan Brandner wiederum eine persönliche Erklärung abgeben wollte und er hat sich dann entschuldigt.
Deshalb möchte ich hier klarstellen, dass das, was inhaltlich in dem Retweet stand, nicht ansatzweise von mir geteilt wird und auch nie geteilt wurde. Und dass ich es bedauere, dass es so aufgefasst wurde und ich mich dafür entschuldige, wenn sich Leute durch den Retweet von mir, dass sich Menschen dadurch angegriffen oder schlecht behandelt gefühlt hätten.
Das war also so seine persönliche Entschuldigung, die er so formuliert hat, nachdem er aber zuvor bei der ARD sich noch verteidigt hatte und gesagt hatte, er retweete sehr viel und wollte eben so zur Debatte beitragen. Also offenbar erstmal kein Problembewusstsein gezeigt hatte. Olaf Zimmermann, schafft die AfD ein Klima, in dem Antisemitismus gedeiht?
Ich glaube ja, und man kann es vielleicht an dieser Äußerung von Herrn Brandner ja auch ganz wunderbar sehen, weil das ist ja eine Taktik. Die Taktik ist, ich gehe erstmal 2 Schritte nach vorne. Es gibt einen riesigen Protest, weil ich wieder eine rote Linie überschritten habe, wieder etwas gesagt habe, was bisher unsagbar war. Und dann gehe ich 1 Schritt zurück. Aber ich bin eben immer noch 1 Schritt weitergegangen. Und das erleben wir ja jetzt seit Jahren, ja, dass wir also letztendlich immer öfter in diesen Bereich des Unsagbaren hineinkommen. Und das ist vielleicht das erschreckende Erfolgreiche, was die AfD letztendlich in unserem Land anrichtet. Es sind ja nicht nur die Stimmen bei den Wahlen, sondern es ist eine Veränderung der Kommunikation, die wir untereinander führen. Und die macht Sachen denkbar, wie zum Beispiel auch Antisemitismus laut auszusprechen, den hat es auch schon vorher gegeben, aber eben auch laut auszusprechen, ihn, wenn man so will, auch auszuleben, das noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre.
Jetzt haben Sie gesagt, wir kennen diese Strategie. In der Tat haben wir die ja öfter schon beobachtet. Trotzdem verfängt sie ja offensichtlich, oder?
Ja, aber sie verfängt, weil natürlich immer, wenn ich eine solche rote Linie ja, überschreite, dann erhalte ich natürlich auch die Öffentlichkeit. Das heißt also, wenn ich in den Medien präsent sein will, dann muss ich heute letztendlich eigentlich Sachen machen, die eben genau ein Stückchen zu weit sind. Und das verfängt leider permanent und immer. Und deswegen hängt das eine, wenn ich das mal so offen sagen darf, mit dem anderen unmittelbar zusammen. Das heißt, der Erfolg der AfD, die Grenzüberschreitung und unsere mediale Wirklichkeit. Das ist, wenn man so will, ein Konglomerat, was dann zusammenspielt und was der AfD trotz aller auch inhaltlichen Verrücktheiten, die dort gesagt werden, immer noch die Möglichkeit gibt, eben diese Plattformen zu erhalten und eben auch, ob es nun im Bundestag gehört zu werden, ob es eben in Talkshows gehört zu werden oder auch in Zeitungen kommentiert zu werden.
Gut, da müssen wir uns natürlich an dieser Stelle sofort selbst fragen. Wir zwei reden ja jetzt darüber. Wir geben also der Sache auch nochmal eine Plattform. Immer wieder entscheiden wir uns aber dafür, da noch einmal doch drüber zu reden, weil wir trotzdem denken, dass es wichtig ist, zu analysieren, was genau passiert. Unter anderem auch zu fragen, wenn Herr Gauland sich dann so verteidigt, indem er sagt, wir sind eigentlich die Opfer, denn wir werden hier als der politische Arm des Rechtsextremismus verunglimpft. Das ist ja auch wiederum eine Strategie, nämlich angegriffen zu werden und sich dann selber als Opfer zu stilisieren und zurück den Vorwurf sozusagen zurückzuweisen. Auch da eben probate Strategie. Warum verfängt auch diese Strategie immer wieder?
Es ist erstaunlich, aber ich glaube, sie verfängt deshalb, weil wir natürlich, wenn jemand sagt, ich bin ein Opfer, erst einmal natürlich auch hinhören. Das ist ja eigentlich auch empathisch richtig und auch gut, nur dass die AfD das eben wirklich zu einer Masche gemacht hat. Im Kulturbereich zum Beispiel ganz deutlich, da haben wir das ja erlebt, der kulturpolitische Sprecher Marc Jongen hat ja gesagt, dass er den Kulturbereich entsiffen will. Also entsiffen will, das ist Nazisprech, das er macht. Und wenn dann der Kulturbereich dagegen protestiert und sagt, also wir wollen das nicht oder wir wollen nicht mit so jemand dann zusammen auf einer Bühne stehen oder wir haben auch verhindert, dass er zum Beispiel Vorsitzender des Kulturausschusses im Deutschen Bundestag geworden ist, dann sagt er, jetzt bin ich ein Opfer. Schaut an, wie böse der Kulturbereich ist, nicht wahr? Aber sie haben angefangen, sie versuchen eben letztendlich uns auch in Bereiche hineinzubringen, wo man wirklich sagt, das haben wir so noch nie erlebt. Es gab immer politische Auseinandersetzungen, aber dass man zum Beispiel sagt, wir wollen den Kulturbereich entziffen, das heißt also letztendlich ja wirklich reinigen, ja, das ist einfach schon etwas, was zu einer großen Veränderung geführt hat. Und ich glaube, diese Veränderung, das ist das, was eben heute so vieles möglich macht, was gestern noch undenkbar war.
Gleichzeitig müssen wir uns wahrscheinlich doch vorsehen, müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr immer nur an der AfD abarbeiten, sondern dass wir sehen, es gibt auch andere Momente, auch andere Parteien, die sich wenig klug äußern. Also nochmal gedacht an 2016, als Horst Seehofer gesagt hat, Merkels Flüchtlingspolitik hätte eine Herrschaft des Unrechts zur Folge gehabt. Sowas ist ja doch auch wichtig, das auch im Kontext zu sehen.
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig und natürlich sind die anderen jetzt auch keine Engel, ja, und haben also auch schon das eine oder andere Fehlgriff zu verzeichnen. Aber es gibt, glaube ich, schon noch einen Unterschied. Es gibt letztendlich dann trotzdem einen Unterschied in der Gesamtsicht. Ja? Also in der Gesamtsicht ist die AfD eine Partei, die wirklich sich immer deutlicher außerhalb, ich sag mal, eines demokratischen Konsenses in Deutschland stellt. Und dieser demokratische Konsens wird immer mal verlassen, links und rechts, ja. Aber er ist letztendlich schon deutlich auch zu spüren und die Menschen wollen ihn eigentlich auch. Aber die AfD hat es geschafft, eben letztendlich ihn auszubeulen, immer breiter zu machen. Und jetzt haben wir die Situation, dass ja eine Partei die Sachen sagt, die Sachen fordert, die außerhalb dieses demokratischen Konsenses liegen, trotzdem in einer Demokratie die Stimmen bekommt, um dann auch demokratische Verantwortung zu übernehmen.
Also Wachsamkeit ist gefordert. Olaf Zimmermann sagt das, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates hier in Deutschlandfunk Kultur. 9 Tage ist der Anschlag auf die Synagoge in Halle jetzt her. 2 Menschen sind erschossen worden und in Merseburg werden heute Angehörige und Freunde von einem der beiden Todesopfer Abschied nehmen. Zur Trauerfeier kommen auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff und die Bundesjustizministerin Frau Lambrecht. Und in Berlin beraten unterdessen die Innenminister der Länder mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer über das weitere Vorgehen. Was kann getan werden, um Schutz zu bieten? Einheitlichen Schutz zum Beispiel von Synagogen soll es geben. Ich würde sagen, Herr Zimmermann, das steht wirklich unbedingt an. Oder was sagen Sie?
Es ist verrückt, dass wir darüber reden müssen. Also natürlich, also müssen wir alle die schützen, die bedroht werden. Es ist, ich finde, schrecklich, dass wir die Synagogen beschützen müssen. Es ist nicht schön, dass Polizeiautos vor den Synagogen stehen müssen. Aber sie müssen davor stehen, damit die Juden auch wirklich ihr Gotteshaus betreten können und keine Angst haben müssen. Und das wirklich für mich Erschreckende in Halle ist ja zweifaches. Einmal, dass natürlich dieser Attentäter sich so radikalisiert hat und dass er dann diese Morde begangen hat. Aber dass es dort keinen Polizeischutz gab, ist für mich, muss ganz offen sagen, einfach vollkommen unverständlich. Und ich finde, das ist eben auch eine Fehlleistung, die wir nicht hinnehmen dürfen.
Ja, ich glaube, es war für viele unverständlich, warum das so war. In Bayern zum Beispiel werden die Synagogen natürlich geschützt, in vielen anderen Bundesländern auch. Und in Sachsen-Anhalt, in Halle eben, war es so nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden sollen. Zum Beispiel soll es eine Verschärfung des Waffenrechts geben. Die Bundesjustizministerin hat das schon gefordert nach dem Mord an Walter Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten. Und sie sagt, bereits die Mitgliedschaft in einer extremistischen Gruppe oder Partei soll ausreichen, um eine Waffenerlaubnis zu verweigern. Und außerdem sollen Waffenbehörden künftig eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz stellen müssen, bevor sie eine Waffenerlaubnis erteilen. Hilft das?
Naja, erstmal müssen wir ja eigentlich die viel grundsätzlichere Frage stellen, für was brauche ich denn eine Waffe in Deutschland? Also es gibt sicherlich ein paar Berufe, die bewaffnet sein müssen. Dafür gibt es ja auch Sonderregelungen, angefangen von der Polizei bis zum Sicherheitsdienst. Dann haben wir Sportschützinnen und Sportschützen, die eine Waffe haben. Aber ich kann nicht erkennen, was der Rest der Bevölkerung mit einer Waffe denn überhaupt machen soll. Also ich finde, wir reden hier schon über einen sehr breiten Bereich. Und ich finde, wir müssen wirklich aufpassen, dass nicht, weil wir stellenweise Staatsversagen haben, also in Halle ist es Staatsversagen gewesen, dass das quasi dann umgedreht dazu führt, dass so ein Gefühl entsteht, dann muss ich mich jetzt selbst bewaffnen, damit ich also im Notfall also auch mich dann verteidigen kann, weil das wäre, glaube ich, der wirklich vollkommen falsche Weg. Das heißt, wir müssen wieder das Gefühl in der Bevölkerung erhöhen, dass sie wissen, der Staat schützt mich auch. So nebenbei ist das die originäre Aufgabe des Staates. Deshalb haben wir ihm so viele Rechte übertragen. Deshalb kann er uns im Notfall ins Gefängnis stecken und uns die Freiheit nehmen. Nur deshalb, weil er uns schützt. Und wenn er uns nicht schützt, verliert er seine Aufgabe.
Naja. Schützen soll er uns auch, wenn es um Hassbotschaften in sozialen Netzwerken geht. Gibt es ja auch verschiedene Gesetzesideen. Jetzt sollen die Betreiber stärker in die Pflicht genommen werden, sollen verpflichtet werden, innerhalb kürzester Zeit Nutzerdaten an Staatsanwälte herauszugeben. Da sagen natürlich manche, gut, da müssen wir aber aufpassen, dass die Überwachung nicht zu groß wird. Also dieses Abwägen, Überwachung und Schutz.
Müssen wir täglich abwägen und muss ich Ihnen auch ganz offen sagen, ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht, um einen, ich sag mal, totalen Schutz zu erreichen, den wir sowieso nicht erreichen können, unsere Freiheit opfern. Und gerade wenn wir also die Netze überwachen wollen, wie wollen wir das denn praktisch machen? Also die Staatsanwaltschaft hat sowieso die Aufgabe, also dort, wo also Verbrechen passieren und wo auch über Verbrechen gesprochen wird und berichtet wird, natürlich einzuschreiten. Das große Problem ist doch, dass wir so viel Informationen haben. Und ich glaube, dass der wirklich größte Schutz eigentlich dadurch besteht, dass wir einen auch wirklich freundschaftlichen Blick auf unsere Nachbarinnen und unseren Nachbar haben und da letztendlich sehen, was sich entwickeln. Also ich glaube, es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir durch neue Regelungen im Internet den Terrorismus wirklich nachhaltig bekämpfen können, sondern ich glaube, wir können ihn am besten bekämpfen, wenn wir einen Blick auf unsere Nachbarn haben.
Im Sinne von, dass wir gucken, wie sprechen unsere Nachbarn und sind wir in gutem Kontakt? Oder
ja, wir
wie
müssen
meinen
ja erst
genau?
einmal die Nachbarn auch kennenlernen. Zumindest, also das in einem kleinen Ort ist das sicherlich einfach, aber ich lebe ja in Berlin und da ist es schon so, dass ich viele meiner Nachbarn gar nicht kenne und die mich auch nicht kennen. Und ich glaube schon, wenn wir mehr miteinander agieren, nicht überwachen, sondern tradieren, uns mal, weiß ich nicht, auch mal festlich zusammentreffen, dass wir mehr miteinander sprechen, dass wir dann auch merken, wenn es einfach Entwicklungen gibt, die möglicherweise zu Problemen führen können. Und ich glaube, dass wir da genauer drauf aufpassen müssen, als zu glauben, das könnten wir alles so regeln. Ich meine, der Innenminister hat ja noch vor wenigen Tagen, muss ich da wirklich sagen, ein wenig schwadroniert darüber, die gesamte Gamer-Szene, also alle die, die Computerspiele spielen, das ist ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung, ja, die sollen näher überwacht werden. Also ich meine, wie soll das denn funktionieren und wollen wir das wirklich, also diese Form der Überwachung?
Gut, also Sie haben Hoffnung und Vertrauen in den Dialog zwischen den Menschen, wenn ich das richtig verstehe, dass man einfach sich kennt, dass man miteinander lebt und dass daraus ein Klima erwächst, wo man sich auch gegenseitig vertrauen kann.
Genau, und wo man eben auch sich nicht mehr umbringen möchte.
Wir besprechen die Themen dieses Tages und eines dieser Themen ist der CSU-Parteitag in München, der heute beginnt und morgen weitergeht. Heute Nachmittag will sich Markus Söder zur Wiederwahl stellen. 10 Monate ist er im Amt. Am Anfang hat sich der ein oder andere vielleicht gefragt, naja, ob er wohl das Zeug hat, diese Partei zu führen. Aber ich denke mal, das hat schon durchgeschimmert, dass er das Zeug hat. Jetzt fragt das tatsächlich auch keiner mehr und er baut die Partei, die CSU, um.
Der Parteitag wird ein spannender Parteitag, weil er neben den Wahlen auch tatsächlich eine gesellschaftliche Öffnung, eine gesellschaftliche Weiterentwicklung der CSU bedeutet.
Also eine gesellschaftliche Weiterentwicklung der CSU, Herr Zimmermann. Die Partei wird grüner, weiblicher, ist es das?
Und jünger. Also das heißt, es ist eigentlich eine wirkliche, finde ich, erstaunliche Verwandlung. Also auch die Person Söder legt eine Verwandlung hin. Es gibt da jetzt auch Stimmen, die sagen, naja, vielleicht kann er auch Bundeskanzler. Mhm. Also das heißt, das geht ja also doch, finde ich, sehr weit. Und ich finde es einfach auch spannend zu sehen, wie man letztendlich mit dem Setzen von Themen, also gerade zum Beispiel das Ökologie-Thema, dass man ja jetzt nicht
gut,
unbedingt
das hat er nicht unbedingt gesetzt, aber er ist sozusagen auf den Zug klug aufgesprungen.
Also so für die CSU hat er das gesetzt. Das heißt also letztendlich ist er auf einen fahrenden Schnellzug aufgesprungen und ist jetzt dabei, bis ins Führerhaus also sich vorzuarbeiten. Das hätte man sich ja gar nicht letztendlich denken können, dass das so funktioniert. Also ich glaube schon, dass er ein wirklich herausragender Politiker ist, weil daran kann man sie erkennen, ne, ob sie in der Lage sind, Themen zu setzen und wenn man so will, heute würde man das neudeutsch sagen, ein Narrativ letztendlich auch für die eigene Partei zu schaffen und es auf seine Person zu beziehen. Also es funktioniert ja jetzt nicht in der breiten CSU, auch die CSU ist ja jetzt nicht irgendwie in den Himmel gewachsen, aber er als letztendlich Ministerpräsident, er hat jetzt also eine Möglichkeit, dort zu punkten und das finde ich ist schon ganz schön beeindruckend.
Ja, wenn ich Ihnen zuhöre und Ihnen auch zusehe, wie Sie lächeln, habe ich das Gefühl, Sie sagen, na, der ist schon Hund.
Ja, ich finde, ich finde es immer gut, wenn Politiker ihren Job verstehen. Also ich bin jetzt politisch verhältnismäßig weit von Herrn Söder entfernt, ja, aber ich finde es schon beeindruckend, wenn jemand seine Arbeit versteht und ganz offensichtlich kann er das, was er jetzt macht. Und das brauchen wir letztendlich in allen Parteien, weil nämlich Politik machen ist ein Hochleistungsjob. Und wenn ich das gut machen will, dann muss ich eben nicht nur organisieren können, sondern dann muss ich eben genau diese Themen setzen können.
Aber Greenpeace zum Beispiel nimmt ihm ja die grüne Wende nicht ab.
Ich
heute
auch nicht.
Früh. Sie auch nicht?
Nein. Nein, aber ich glaube, das ist ja also auch, also ich glaube nicht, dass er jetzt zum Grünen mutiert ist.
Gut, aber wenn er zum Beispiel sagt, wir wollen Bahnfahren billiger machen, dann ist das ja ein konkreter Vorschlag, ob er nun grün ist oder nicht grün, aber jedenfalls könnte es dazu führen, dass mehr Leute Bahn fahren. Das ist ja im Sinne dessen, wie die Zukunft gestaltet werden kann.
Deswegen glaube ich auch nicht, dass es darauf ankommt, ob wir nun glauben, dass er wirklich konvertiert sei und jetzt eine neue Vorstellung hat, sondern ich glaube, bei Politikern kommt es eigentlich nur darauf an, was nachher an konkreter Politik hinten rauskommt. Mhm. Und wenn dann hinten herauskommt, dass wir den Klimawandel vielleicht ein wenig mehr aufhalten können, dass wir ein bisschen nachhaltiger leben und dass eben auch über die CSU, vielleicht auch in die CDU dann auch das eine oder andere Nachdenkenswerte hineinsickert, dann wäre das unterm Strich doch sehr positiv.
Ich will trotzdem noch mal diese Greenpeace-Aktion kurz beschreiben. Das war dann so, dass man das C von CSU an der Parteizentrale zugehängt hat und dafür SU stehen gelassen hat und ein V hinten dran gehängt hat, also SUV. Mehr SUV als grüne Politik, meint Greenpeace. Ich meine, dafür steht die CSU tatsächlich auch.
Dafür also steht sie. Und ich meine, wir haben es gestern im Bundestag erleben müssen, dass gegen ein Tempolimit ja gestimmt worden ist. Das wäre, finde ich, oder hätte ich gefunden, als ein wunderbares Signal, auch etwas Konkretes zu machen, was uns ja erstmal alle gar nichts gekostet hätte, was aber trotzdem der Natur genützt hätte. Und daran kann man eben sehen, dass wir noch auf einem Weg sind. Also das heißt, auch Herr Söder ist eben kein Grüner, wenn man das so will. Und er ist auch nicht jetzt in der Wolle gefärbt. Und ich glaube auch nicht, dass er das mit der letzten Faser seines Ichs nun wirklich gut findet. Aber es ist für uns alle doch sinnvoll, wenn er glaubt, dass er sich politisch besser positionieren kann, wenn er mehr ökologische Themen aufnimmt und die auch in die praktische Politik umsetzt, sage ich es immer noch besser, als wäre andersherum.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Kulturrates. Im Bundestag haben heute die ersten Beratungen zum Thema Impfpflicht begonnen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will eine Masernimpfpflicht und er sagt:
In der Kita unter Einjährige können nicht geimpft werden aus medizinischen Gründen. Wenn immer mehr unter Einjährige da sind, um die zu schützen, sollten die anderen Kinder geimpft sein. Und das Gleiche gilt für die Schule. Da geht es eben nicht nur um das eigene Kind. Sondern da geht es auch um den Schutz der anderen.
Ja, so sieht er das. Und wenn ein Kind also ab März ungeimpft in die Schule oder in die Kita kommt, dann muss man mit Folgen rechnen. Hier zu Gast Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Sie nicken, Sie finden das richtig, diese Impfpflicht?
Ich glaube, wir müssen einfach gucken, wenn etwas, was wir tun oder nicht tun, andere gefährden kann, dann finde ich, gibt es eine Pflicht, auch des Staates zu sagen, wie wir uns verhalten müssen. Und darum geht es letztendlich. Also wenn das nur eine Sache innerhalb einer Familie wäre und eine Familie entscheiden könnte und könnte sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder geimpft werden, dann ist das die Entscheidung, die, finde ich, richtigerweise eine Familie treffen können sollte. Aber dadurch, dass eben dann diese Impfung nicht stattfindet, andere Kinder gefährdet sind, dann ist es nicht mehr die Entscheidung dann alleine. Und deswegen, ich glaube, ja, wir brauchen eine Impfpflicht. Ich bin erstaunt, wie uneinsichtig manche Eltern sind. Ich habe selbst 3 Kinder und ich kann gar nicht verstehen, wie man bereit ist, seine eigenen und auch die Kinder von anderen solchen Gefährdungen auszusetzen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, als man jetzt diskutiert. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Da gab es bestimmte Impfungen, die in der Schule quasi als Zwangsimpfungen gegeben wurden. Pockenschutzimpfung zum Beispiel, Kinderlähmung. Das waren Impfungen, die bekam man in der Schule. Da kam eben ein Arzt in die Schule und hat alle Kinder geimpft. Ich kann nicht erkennen, warum wir das nicht in der Kita oder in der Schule heute auch organisieren können, weil es eben schon so ist, dass manche Eltern nicht mit ihren Kindern zum Arzt gehen und deswegen auch gar keine Möglichkeit haben, letztendlich diese Impfung zu machen. Also gerne noch einen Schritt weiter.
Also es gibt natürlich andere, die sehen das ganz anders. Zum Beispiel hier ein Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Und die sagen, verletzt werde hier das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, verletzt werde das Elternrecht, Gleichheitsrechte von Eltern und Kindern und auch die Berufsfreiheit und Gleichheitsrechte von Ärztinnen und Ärzten.
Ja, es ist ein Grundrecht, gar keine Frage. Und es ist eine Abwägung, weil wenn ich nicht impfe, dann verletze ich die Grundrechte von anderen, nämlich die auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben. Ja, ich habe es ja nicht nur selbst, sondern meine eigenen Kinder haben das Recht, körperlich unversehrt zu sein. Und deswegen muss dort eine Abwägung geschehen. Und das ist, finde ich, eine der originären Aufgaben von Staat. Deswegen ist es gut, dass das Parlament darüber debattiert. Ich nehme an, die werden auch nachher, wenn es zu einer Abstimmung geht, diese Abstimmung freigeben. Also keinen Fraktionszwang wird es geben, dass jeder wirklich entscheiden kann nach seinem Gewissen, was ist der richtige Weg. Aber genau das ist die Aufgabe von Staat.
Gut, also mal angenommen, Sie würden dann entscheiden, die Parlamentarier, dass die Impfpflicht kommen soll, eben genau aus den Gründen, die Sie jetzt genannt haben. Dann ist ja die zweite Frage, wie kann diese Impfpflicht durchgesetzt werden? Es gibt ja eine Schulpflicht und wenn das Kind ungeimpft kommt, dann wiegt ja die Schulpflicht erstmal höher. Da muss man ja sagen, du darfst jetzt trotzdem am Unterricht teilnehmen.
Na gut, also deswegen habe ich ja eben auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man auch in der Schule impft. Ja, das heißt, damit würde man die Probleme umgehen. Also jetzt redet man ja darüber, dass es so eine Strafe 2.500 Euro geben soll, wenn man seine Kinder nicht impft. Ich habe einige würde ich schon sagen, der fundamentalistischen Impfgegnerinnen und Impfgegner in den letzten Jahren kennengelernt. Die werden diese 2500 Euro Strafe bezahlen, ja, und werden ihre Kinder nicht impfen. Und deswegen finde ich, muss man schauen, dass man eben das so organisiert, dass wirklich alle Kinder geimpft sind. Und das heißt, alle Kinder, die in die Kita gehen, alle Kinder, die in die Schule gehen, müssen nach meiner Ansicht geimpft werden. Entweder werden sie durch ihre Eltern beim Arzt letztendlich vorstellig und dort geimpft. Und wo das nicht der Fall ist, muss das in der Schule oder in der Kita passieren.
Klare Worte von Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Wir wollen sprechen über eine neue Querele im Berliner Bauleben. Ich weiß nicht, an wen man da glauben soll oder nicht mehr glauben kann. Ich denke nicht an den Flughafen, sondern an das Museum der Moderne, das am Kulturforum entstehen soll, neben der Nationalgalerie. Dieser Bau sollte maximal 200 Millionen Euro kosten ursprünglich und 2021, also übernächstes Jahr, eröffnet werden. Jetzt wird es da eine massive Kostensteigerung geben. Die Kulturstaatsministerin Frau Grütters spricht von 450 Millionen Euro und die Eröffnung soll erst 2026 sein. Herr Zimmermann, jetzt mal abgesehen von dieser Verschiebung des Eröffnungstermins, auch von den Kostensteigerungen, sind Sie eigentlich einverstanden, dass so viel Geld für neue Museen ausgegeben wird? Oder bräuchten die bestehenden Museen nicht mehr Geld, um ihre Sammlungen gut zeigen zu können, auch um Kunst vermitteln zu können?
Also eindeutig bräuchten die Museen viel mehr Geld, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Das ist ja das Zeigen von Kunst, das Vermitteln, aber natürlich auch das Bewahren von Kunst, also auch das Aufheben von Kunst gehört zu ihrer Verantwortung. Aber das muss man wieder auch sehr pragmatisch sehen. Also es ist unglaublich schwer, aus den öffentlichen Haushalten Mittel für diese Aufgaben der kulturellen Bildung zu erhalten. Und es ist erstaunlich einfach, Mittel zum Beispiel für das Bauen eines Museums zu erhalten. Das können wir ja gerade in Berlin sehen. Also man stelle sich vor, man würde wirklich 450 Millionen Euro in die kulturelle Bildung stecken. Das wäre ja ein Wumms. Ja? Also damit könnte man wirklich etwas erreichen. Nur ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Und deswegen sage ich auch wieder ganz pragmatisch und wieder immer das Interesse der Kultur so ein bisschen im Blick, dann lass uns doch dieses Museum bauen. Ich finde es immer noch besser, wir bauen ein Museum und das kostet meinetwegen auch 450 Millionen Euro, als wir geben das Geld für Waffen oder neue Straßen aus. Also da kann ich mir auch viel Schlechteres vorstellen. Und nachher wird natürlich alleine dadurch, dass ich dieses Museum gebaut habe, habe ich einen neuen kulturellen Ort. Dieser neue kulturelle Ort wird auch bespielt werden. Dafür werden dann auch Gelder eingestellt werden. Und wir würden dann, glaube ich, auch gerade auch im Bereich der kulturellen Bildung ein Plus bekommen. Also ich würde das ungern so gegeneinander stehen, weil so funktioniert das in der Politik nicht. Also wenn wir jetzt sagen würden, jetzt lassen wir das mit diesem Museumsbau, also das Museum der Moderne soll nicht in Berlin gebaut werden, dann kriegen wir die Gelder aber eben nicht für die kulturelle Bildung, sondern die gehen dann wieder an den Finanzminister und der steckt in das große schwarze Loch.
Verstehe, ins große schwarze Loch. Aber Fakt ist ja auch, dass natürlich der Bund jetzt für die kulturelle Bildung in den Ländern gar nicht verantwortlich ist. Und dann käme wahrscheinlich wieder die Frage auf, wie auch beim Digitalpakt, der ja vom Bund das Geld, das für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung gestellt wurde, dann erstmal kritisch gesehen wurde nach dem Motto, warum soll der Bund dafür aufkommen? Und nun ist er dafür aufgekommen, will er sich dann bei uns einmischen. Also gibt es ja auch diesen föderalen Konflikt
natürlich,
immer wieder.
Den gibt es, aber natürlich ist der Bund verantwortlich für seine eigenen Museen. Also das Museum der Moderne ist ja ein Bundesmuseum.
Klar.
Und da muss er natürlich dann auch die kulturelle Bildung bezahlen oder hier in Berlin die gesamte Stiftung Preußischer
Kultur. Gut, aber ich hatte Sie jetzt so verstanden und ich fand die Idee erstmal nicht schlecht. 450 Millionen Euro für kulturelle Bildung in Deutschland. Ja, das ist ja natürlich erstmal eine wunderbare Idee.
Was
passieren könnte, ist
ich
ja
glaube ja auch, dass wir den Föderalismus ernst, aber nicht dogmatisch nehmen sollen. Ja? Also natürlich sind die Länder für die Kulturfinanzierung zuständig, auch für die kulturelle Bildung, aber nicht alle Länder können das. Mhm. Und deswegen ist es dann positiv, wenn der Bund
wenn
dort
der
auch
Bund
helfen
unterstützen würde.
Genau.
Gut, also insgesamt halten wir fest, immerhin gut, dass es das Museum geben wird. Wenn es dann eröffnet wird, 2026 sind wir auch zufrieden. An meiner Seite Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat. Der Kulturrat ist die Interessensvertretung der Kultur auf Bundesebene und die Interessensvertreterin der Kultur auf europäischer Ebene. Das ist eigentlich die Kulturkommissarin. Herr Zimmermann, wie kann es sein, dass es jetzt keine sichtbare Kulturkommissarin auf EU-Ebene mehr geben soll?
Also wirklich eine gute Frage, weil ich finde es ein wirklicher Skandal. Die reden ja immer davon, dass Europa mehr ist als eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Kulturgemeinschaft. Und deswegen finde ich, dass auch jemand verantwortlich sein muss, der auch im Namen das Wort Kultur stehen hat. Es soll jetzt eine Kommissarin aus Bulgarien geben, die quasi in ihrem Namen Jugend und Innovation stehen hat. Die soll auch für Kultur verantwortlich sein, aber Kultur steht da nicht mehr. Und das finde ich zutiefst bedauerlich. Man muss sehen, dass in der direkten Kulturförderung die Europäische Union sehr schwach ist. Ungefähr 80 Millionen Euro geben die jedes Jahr, aber für alle 28 Mitgliedstaaten aus. Das ist eigentlich fast nichts. Ja? Wenn wir denken, in Deutschland, wir geben mehr als 10 Milliarden Euro also für Kultur, wenn wir alle unsere Bereiche zusammennehmen, aus. Aber ich glaube, es ist einfach ein ganz wichtiges kulturpolitisches Zeichen, ob ich also auch eine Kommissarin für Kultur habe. Und in den Rahmenbedingungen, da macht Europa ja ganz viel im Urheberrecht, im Steuerrecht und all diesen Bereichen. Deswegen bräuchten wir diese Unterstützung, aber im Moment ist es noch nicht vorgesehen. Schauen wir mal, das Parlament verhandelt ja im Moment über die Kommissare, vielleicht wird es noch eine Veränderung geben.
Zumal Europa ja doch sich über kulturelle Werte doch auch immer definiert hat. Das ist ja diese alte Diskussion. Sind wir eher eine Wirtschaftsunion oder wir eher eine Union, eine Gemeinschaft, die sich auf kulturelle Werte auch einigen kann? Ich persönlich finde das ganz wichtig. Und insofern ist es erstaunlich, dass dem, zumindest was diesen Titel betrifft, sehr wenig Bedeutung offensichtlich beigemessen wird.
Also ich glaube, es ist zentral. Also wir werden uns nicht als reine Wirtschaftsgemeinschaft dauerhaft halten können. Nur wenn wir in Europa sagen, dass wir gemeinsame kulturelle Werte in dieser Vielfalt, die wir ja auch sind, haben, aber trotzdem eben diese gemeinsamen kulturellen Werte haben, dann wird dieses Europa zusammenstehen können. Und deswegen glaube ich, ist es absolut notwendig, dass wir auch eine Person haben, die quasi schon auch in ihrem Titel diesen Begriff Kultur trägt.
Gut, also dann warten wir die Dinge ab. Vielleicht wird es ja tatsächlich noch geändert. Vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde hier waren.
Sehr gerne.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.